Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die definitiv den Super Bowl diese Saison gewinnen wird, weil die Saison definitiv stattfinden wird, beziehungsweise selbst unser Owner, der Herr Ross, sehr positiv gestimmt ist, dass die Saison starten und auch bis zum Ende durchgeführt werden wird. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich habe nicht Stephen Ross zu Gast. Das wäre eigentlich mal eine coole Idee. Bis Stephen Ross mal in diesen Podcast kommt, habe ich aber Tobi zum Beispiel dabei. Moin, Tobi.
Moin, ich habe ähnlich viel Geld.
Okay, also ich sehe schon, der Dolphins Drive wird demnächst gesponsert von einem Graf, von Grafzahl. Ja. Das find ich sehr gut. Und vielleicht ist Micho ja noch viel reicher, weil Micho ist heute auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Moin, moin, aber ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Ich lasse mich von Tobi auch gerne sponsern.
Ja, du bist doch Lehrer.
Ja, ja. Überleg doch mal, guck dir doch mal die alten Bilder von Lehrern an.
Ja.
Ne, die haben halt immer nur irgendwie ihr Feuerholz noch zum,
zum Heizen bekommen.
Und seitdem hat sich das nicht geändert.
Ja, aber das kommt daher, weil die im Sommer immer 6 Wochen Cluburlaub machen auf Sansibar.
Genau. Na, wie war das noch? Wir haben es ja vorhin festgestellt, in meiner Funktion als Dolphins Drive-Mitglied und als Lehrer bin ich natürlich arm wie eine Kirchenmaus, aber in meiner wahren Identität sind wir, Micho der Große, Kaiser von Gottes Gnaden natürlich, stehen wir über allem.
Sowas muss ich mir die ganze Woche anhören, ja, also, das, was ihr hier immer hört,
dafür, wenn ihr so weit unter uns steht. denke dran, wir halten den Pluralis Majestat auch eine ganze Woche durch. Das haben wir schon bewiesen.
Ja, wundervoll. Also wir werden demnächst auch noch mal eine historische Ausgabe machen zu Zeichen Micho des Großen. Und das ist so eine Sonderausgabe dann. Und dem werden wir dann auch gerecht.
Es führt halt wirklich zu diesen komischen Situationen, wie man das. Also, ich habe es wirklich schon mal eine Woche lang durchgehalten. Aber das führt wirklich irgendwann zu diesen komischen Situationen, wie sie in dem Asterix, in den Asterix-Heften sind, wo Julius Caesar sich ja immer mit er von sich in der dritten Person redet. Also auch immer mit er. Und so, ja, dann macht er das. Wer er? Na, er. Ah, er ist schon ein toller Kerl. Wer er? Ach, er.
Super. Ja, aber tatsächlich. Tatsächlich hat Gaius Julius Caesar ja immer von sich in der dritten Person geschrieben und gesprochen.
Ja.
Das ist ja nicht nur das ist einfach nur richtig wiedergegeben in den Asterix-Comics. Also unglaublich. Wir haben noch nichts über die Dolphins gesagt, außer dass Stephen Ross relativ positiv ist. Aber ihr habt schon richtig was gelernt für Geschichte. Also ich denke, wir haben den Lehrauftrag für heute erfüllt. Oder, Micho? Also.
So, Tobi noch nicht.
Ja, Tobi, da kommen wir dann nämlich zu erstmal die News. Wir haben vor 300 Tagen gefühlt, weil wir haben ja letzte Woche das Interview geführt mit Adrian, da haben wir keine News gemacht und davor ist ja ausgefallen, weil Tobi wieder auf Cluburlaub war und Micho von Cluburlaub geträumt hat. Und wir haben Lance Turner Running Back entlassen. Er wird uns sehr fehlen, weil. Ja, warum eigentlich, Micho?
Ganz ehrlich, er sagt mir gar nichts. Deswegen wird er uns wahrscheinlich nicht fehlen. Wahrscheinlich ist er irgendwo hingegangen und wird da jetzt wunders was abreißen und alle werden sich fragen, warum haben wir diesen Namen vorher nicht gehört? Er scheint schlechter gewesen zu sein als Charles Harris.
Ja,
durchgehalten hat.
Ich hab ja noch gesagt in der Vorbesprechung, ich wusste nicht mal, welche Position er spielt. Also ich hatte irgendwas mit Back, aber vermutlich nicht Running Back. Aber Tobi, ich denke, du wirst uns genau sagen, dass das der wäre bestimmt der nächste
Ja, dass der weiß was Wunders irgendwie da großartige Nummern aus dem Hut gezaubert hätte. Also sehen wir es mal ganz, ganz nüchtern in unserem Running Back Room. Nur einer unter vielen, von daher Nummer 6 oder Nummer 7 oder sowas wird uns überhaupt nicht fehlen. Ich hätte nicht im Ansatz damit gerechnet, dass der überhaupt irgendwie es auch nur ein bisschen ins Practice Squad schafft. In seiner Karriere in Baltimore und bei uns ist er auf grandiose 13 Snaps gekommen. Von daher, naja.
Hat er auch immer den Ball zum Laufen gekriegt?
Ja, fünf Rushing Attempts für 10 Yards.
Und das ist besser als Kalen Ballage.
Das ist besser als der nette Herr. Aber ja, den hatten wir ja gedraftet. Lance Turner nur gesigned, kein Dead Money. Ob er nur da ist oder ob er weg ist, das macht jetzt nicht so viel aus.
Okay. Wie viele, ja, haben, aber dann haben wir doch eigentlich noch mehr Roster-Spots frei, die wir eigentlich noch besetzen könnten, oder?
Wir haben noch reichlich Roster-Spots frei und gehe davon aus, wenn die Saison mal so langsam in die Gänge kommt, werden wir diese, ich glaube, 3 sind es inzwischen, 3 Spots, die wir noch zu vergeben haben, auch
ja, das passt doch. Wir fahren jetzt einfach nach Miami oder fliegen nach Miami und lass uns von den Dolphins sein.
Ja, Position ist ja egal, ne?
Wir das könnten, ist klar, aber was macht ihr so lange?
Oh, Alter, das tut weh, ey.
Ich werde der neue Stone Wilson. Das kriege ich hin.
Ey, das fühlt mir körperliche Schmerzen zu. Gut. Dann aber erstmal genug von unseren News und von dem, was so angestanden ist. Wir haben aber auf jeden Fall vor Wochen schon, ich weiß nicht, ob wir inzwischen alle, ich glaube ja, ich weiß es nicht, alle Rookies gesigned. Also wir haben einen Großteil der Rookies gesigned. Tobi, da weißt du vermutlich mehr, welche Rookies wir zu welchen Deals gesigned haben und wieso das Ganze. Und gibt es eine grundsätzliche Regel bei Rookie-Contracts? Weil es gibt ja auch manchmal, ich glaube zum Beispiel Nick Bosa war es, der letztes Jahr sehr, sehr spät erst seinen Rookie-Vertrag unterschrieben hat. Warum? Sind die nicht eigentlich schon vorgedruckt? Die müssen nur noch ihren Otto da drunter setzen und dann passt das? Oder was verhandeln die dann noch? Welchen Parkplatz sie kriegen? Oder gib uns einen Einblick auf die wunderbare Welt der Rookie-Contracts.
Ja, viele Fragen. Ich werde versuchen, möglichst viele Antworten zu geben. Also, erste Frage. Wir haben noch nicht unter Vertrag genommen. Austin Jackson, Noah Igbinoghene, Robert Hunt und Malcolm Perry. Das heißt, 2 der 3 First-Round-Rookies, ein Second-Round-Rookie und die Schweizer Allzweckwaffe aus der Navy. Die haben ihre Rookie-Contracts noch nicht unterschrieben.
Warum noch nicht?
Der Grund steht in der Öffentlichkeit noch nicht fest. Wahrscheinlich, und da leite ich mal auf die zweite Frage über, geht es bei den Vertragsverhandlungen mit diesen Herren einzig und allein um die Tatsache, wie viel des Geldes angarantiert ist, in welchen Bonuszahlungen und durch welche Incentives aufgeschlüsselt ist und wie das Ganze dann letzten Endes funktioniert, denn die Rookie-Contracts, das kann man sich im Internet auch sehr gut angucken, sind aber nämlich...
Aber man kann sich das hier viel besser anhören.
Ja, kann man. Es sind nämlich relativ viele Zahlen dann. Also die Vertrags... Wo wir jetzt beim Bildungsauftrag sehen, Mehrzahl, die Vertragsvolumina. Tada! Sind vorher festgelegt. Das heißt, dass zum Beispiel, nehmen wir mal als First Pick Joe Burrow, festgelegt im ersten Jahr 6,580 Millionen Dollar bekommt und sein Gesamtvertrag einen Volumen hat von 36,190 Millionen Dollar. Wie sich das Ganze allerdings dann aufschlüsselt, da sind wir dann bei den Verhandlungen, die zwischen Team und den Agenten der Rookies stattfindet. Das bleibt jedem selber überlassen. Das heißt, in erster Linie, wann gibt es welchen Signing-Bonus, wann gibt es vielleicht einen Roster-Bonus, dass die Spieler Geld dafür nochmal extra bekommen, wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Preseason noch im Roster stehen. Dann gibt es Workout-Boni, das heißt, dass sie bei irgendwelchen Trainingsüberprüfungen eine gewisse Leistung erreichen müssen, um einen Bonus zu bekommen, dass es dann Incentives für Leistung geben kann. Also diese Details sind offen. Das ist natürlich immer in der Hinsicht interessant, wann und zu welchem Zeitpunkt dieses Vertrages der Rookie wie viel Geld bekommt. Gerade in Bezug auf die Miami Dolphins war das ja bei Tua letztens auch in der Presse, dass er, glaube seiner Mutter erstmal ein nettes Geschenk gemacht hat und die meisten Rookies statten ja auch erstmal Freundin, Frau, Mütter, Väter mit Autos und Häusern und sowas alles aus.
Vor allem das so ein Auto-Ding, das scheint schon da irgendwie wichtig zu sein. Also das sieht man ja auch irgendwie häufiger. Also das wollte ich damit einfach ausdrücken. Und da hat der Rookie, der seinen Eltern 300 Autos auf den Hof gestellt, der ist so, okay, cool. Das ist, weiß ich nicht, das finde ich so typisch amerikanisch.
Da gibt es ja auch die Geschichte von, ist zwar ein anderer Sport, aber von Dirk Nowitzki, der ja relativ bodenständig aus Würzburg wohl kam und der dann am Anfang tatsächlich noch mit einem alten Toyota oder sowas vorgefahren ist. Und der ist ja dann nach 2 Wochen von so ein paar Teammitgliedern beiseite genommen worden. Und die haben ihm gesagt, also Junge, mit dem Ding kannst du nicht fahren. Das muss schon standesgemäß sein, wenn du irgendwie ernst genommen willst. Also jetzt schaff die auf jeden Fall eine andere Karre an. Und da ist nichts mit Sparen. Da muss jetzt auf die Kacke hauen. Das ist einfach so.
Aber ich glaube, Dirk Nowitzki ist doch Ewigkeiten mit so einer alten Quietschkugel durch die Gegend gefahren, glaube ich.
Da ist er wohl wirklich beim Team mit angeeckt. Hat er zumindest mal erzählt.
Ja, also ich glaube, in seiner Biografie, beziehungsweise, also die Biografie habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe den Film gesehen. Mhm, es gibt ja so einen Film.
Der perfekte Wurf.
Ja, und also finde ich, also super, also Empfehlung auf jeden Fall. Hat zwar nichts mit Football zu tun und ich bin nicht so der große Basketball-Fan. Ich habe mir gerne Stuff einfach von Dirk Nowitzki angeguckt, weil Deutscher halt. Aber irgendwas klingelt da auf jeden Fall bei mir. Ich weiß nicht, ich glaube, sie sagen es da in dem Film auch. Und ja, dass er so am Anfang so, ja, was mache ich jetzt mit dem Geld? Und hast du nicht gesehen? Und sehr interessant auf jeden Fall. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, definitiv eine Filmempfehlung. Oh mein Gott, ey, was Bildungsprogramm, High Society Programm.
Wir gehen alles durch.
Ja. Unglaublich. Ja, aber auf jeden Fall, das Autoding scheint so ein amerikanisches Ding zu sein. Das habe ich selten irgendwie in Deutschland gehört, dass ein Fußballprofi als erstes seinen Eltern irgendwie ein Auto gekauft hat. Vielleicht schlachten die Deutschen das auch nicht so aus, ich weiß es nicht.
Also es scheint in Amerika tatsächlich so ein Riesending zu sein als Status, um eben zu zeigen, dass man jetzt als Rookie seiner Familie einen Statusaufstieg erlauben kann, dass dann da erstmal Haus oder Auto oder weiß der Teufel was fällig sind. Liegt natürlich auch daran, und da sind wir wieder bei der Vertragsgestaltung, dass der Signing-Bonus garantiert ist, so wie der gesamte Rookie-Contract voll garantiert ist, aber schon im ersten Jahr fällig wird, aber auf die weiteren 3 Jahre bilanztechnisch verrechnet werden kann. Das heißt, nehmen wir mal Tua als Beispiel, unser erster Rookie an Nummer 5 gepickt. Der hat einen Signing-Bonus von knapp 19,5 Millionen Dollar bekommen und das hat er bekommt er 2020 schon, wird halt bilanztechnisch nur auf die verschiedenen Jahre hin aufgeteilt.
Das heißt, wird das gleichmäßig aufgeteilt?
Das wird gleichmäßig aufgeteilt, ja.
Okay.
Keine Wahloption?
Nein, da gibt es keine Wahloption. Das ist der Unterschied zwischen dem Signing-Bonus, der fest ist und auf die verschiedenen Jahre aufgeteilt wird, und dem sogenannten Roster-Bonus Bonus oder Workout-Bonus. Es gibt da zwei verschiedene. Die kann man bei und nach Gutdünken verteilen. Und da wird ja dann auch immer verhandelt. Als Beispiel wieder Tua. 2020 kriegt er überhaupt keinen Roster-Bonus, weil da geht man einfach davon aus, dass der ins Roster kommt. Da kriegt er nicht noch extra Geld für. Aber für Jahr 2, 3 und 4 erhält er jeweils einmal 1,2 Millionen Dollar, 2022 dann 2,46 Millionen Dollar und 2023 dann schon 3,73 Millionen Dollar, wenn er überhaupt dann zu einer gewissen Zeit im Roster steht. Irgendwann im Trainingscamp.
Ich bin ja jetzt nicht der Cap-Experte im Gegensatz zu dir. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass es ja diese, dass es da ja die tollsten Boni gibt, ne, von hier ab einer bestimmten Sackzahl, ab einer bestimmten Snapzahl, was weiß ich alles oder so und so viel. Wenn man, also da kann man ja alles machen. Denn, und dann wird das ja, ich glaube, von der Liga wird das eingeteilt in likely to be und non-likely to be. Also genau. Die normalerweise erreicht werden und nicht erreicht werden. Die non-likely to be zählen auch nicht gegen den Cap, sondern nur tatsächlich die likely to be. Ne, also, wenn man jetzt einen Aaron Donald zum Beispiel sagt, von wegen, du kriegst einen Bonus, wenn du 10 Sacks hast in einer Saison, dann wird man wahrscheinlich sagen, der ist likely to be. So, wie ist es denn jetzt bei den Rookies? Kann ich da auch, die Summe ist doch garantiert, die kann ich gar nicht auf so viele verschiedene Boni aufteilen. Oder ist da doch noch irgendwas möglich im Rahmen des Rookie-Contracts?
Wo du jetzt gerade likely to be und non-likely to be ansprichst, das geht bei Rookie-Contracts nicht, weil wie gesagt, die Summe ist voll garantiert. Es geht letztlich nur, also das heißt nur in Anführungszeichen, darum, dass zum Beispiel der die verschiedenen Verteilungen in der Vertragsgestaltung so aussehen, ob der Rookie das Geld jetzt eher frontloaded bekommt oder eher backloaded bekommt. Das ist so die Verhandlungsbasis. Die Rookies möchten natürlich gerne Verträge, wo sie das Geld sofort erhalten, wo sie es dann in der Tasche haben. Bei den Vereinen sieht das manchmal etwas anders aus. Von daher ist da die Möglichkeit, was zu tun, oder ist da die Möglichkeit zu verhandeln, schon noch gegeben. Aber alles andere ist, sagt, relativ gut vorgegeben, um eben auch den Rookies die Möglichkeit zu geben oder die Sicherheit zu geben, da eine gewisse Zeit lang eine Sicherheit auch zu haben.
Wenn du sagst, es ist komplett garantiert, dann bekommen die Summe ja auch, wenn sie gecuttet werden oder wenn irgendwas anderes ist. Deswegen, wenn ich das zumindest, soweit ich das verstanden habe, weiß dann einer von euch, warum zum Beispiel damals ein Joey Bosa fast die halbe Saison lang gestreikt hat, bevor er seinen Rookie-Contract unterschrieben hat? Weil das verstehe ich dann nicht, weil du kriegst ja, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Tobi, korrigiere mich, du kriegst ja, egal, die Summe ist voll garantiert, das heißt, egal, ob du jetzt im ersten Jahr sogar gecuttet wirst oder ob du dich im ersten Snap sogar verletzt und Karriereende hast, oder ob dein Vertrag nach fünf Jahren ausläuft, weil die Option gezogen wurde, du kriegst in jedem Fall die voll garantierte Summe entsprechend deines Draftspots. Oder?
In dem Sinne ist das nicht so, weil es ja gewisse Dinge gibt, die man Jahr für Jahr bekommt. Zum Beispiel Base Salary oder sowas. Die würdest du ja, wenn du nach Jahr 2 gecuttet wirst, dann nicht bekommen, zum Beispiel.
Ist dann aber auch nicht voll garantiert, der Teil.
Doch, aber das Problem an der Sache ist, dass der über die gesamte Vertragslaufzeit garantiert, wenn der Vertrag vorher endet. Zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel Isaac Asiata, den haben wir als Rookie geholt und ich habe nicht die volle Vertragslaufzeit ihm gegeben und
Charles Harris auch nicht, wenn ich das mal erwähnen darf.
Charles Harris auch nicht. Zum Beispiel. Oder wie heißt er denn jetzt nochmal? Hier Isaiah Prince zum Beispiel, ne? Unser Right Tackle Rookie. Die waren ja nicht über die gesamte Rookie-Vertragslaufzeit bei uns. Und die haben auch nicht all das Geld bekommen, was ihnen zugestanden hätte. Sonst müsste Isaac Asiata jetzt in Utah nicht Polizist sein.
Aber das kann man in, jedem Fall vertragsgemäß gestalten. Also die können wirklich hingehen und sagen, okay, die Base Salary für die kompletten 4 Jahre garantieren wir. Das wäre zum Beispiel möglich, dass man das so optional umgestaltet.
Also es gibt da relativ viele Möglichkeiten, diese Verträge flexibel zu gestalten. Was halt nur vorgegeben ist, sind so diese, sag mal so, die Rahmenbedingungen. Die sind quasi vorgegeben und die werden auch von Jahr zu Jahr von Pick 1 bis 250 oder 200, wie viel gibt's? 266 oder? Nee.
256.
200, ja, genau. Bis 255, 256 halt vorgeschrieben. Das geht dann.
Das Gesamtvolumen des Vertrags ist vorgeschrieben.
Ja, genau. Und auch die unterschiedliche Aufteilung, wie man es machen kann. Also es gibt da ein paar Empfehlungen, aber man kann da immer eben durch diese Boni, die eben entweder nur für ein Jahr zählen auf den Punkt oder eben über die gesamte Vertragslaufzeit ein bisschen strecken oder bündeln. Das heißt, wie ich eben schon gesagt habe, entweder du kriegst das Geld sofort oder du kriegst halt regelmäßig Geld.
Das wäre bei den Millionen relativ.
Ja, wie gesagt, also das ist jetzt vielleicht.
Kurz nochmal zurück zu. Was?
Ja,
zurück. Kurz zurück zu Joey Bosa. Der hat nicht die Saison oder eine halbe Saison ausgesessen. Der hat seinen Vertrag Ende August unterschrieben gehabt. Es wäre fast dazu gekommen, dass er in die Saison gestreikt hätte. Aber er war halt die ersten 4 Wochen verletzt wegen einem Hamstring. Deswegen war er am Anfang nicht dabei.
Hatte die Preseason dann dementsprechend nicht gespielt, richtig? Manchmal, der war ja auch nicht, im Trainingscamp und so weiter. Da war er dann nämlich auch nicht dabei. Deswegen, darum ging es mir
eigentlich. Ja, nee, das stimmt. Also, er war erst beim Trainingscamp und so nicht dabei, weil er hätte sich da ja verletzen können. Ja, gut, dann hat er sich direkt danach verletzt. Aber ja, er hat halt einen der zu dem Zeitpunkt größten Signing-Boni bekommen, die es so gab. Also in der Draft-Klasse, er wurde als Dritter gedraftet. Da hat er den höchsten Signing-Bonus gekriegt, also höher als der von Carson Wentz. Und hat zudem auch einen größeren Signing-Bonus bekommen als die in den beiden Jahren davor irgendeiner. Also darum ging es dann wohl in den Vertragsverhandlungen, dass der Signing-Bonus so hoch wie möglich ist.
Was würdet ihr denn für besser halten, wenn wir das Ganze so strukturieren, dass es im Prinzip alles quasi am Anfang ausgezahlt wird oder über die Jahre verteilt? Was würdet ihr für besser halten?
Das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir nehmen jetzt mal als Beispiel wieder Tua, weil ich den eben gebracht habe. Wenn ich davon ausgehe, dass der erstmal 4 Jahre fit sein soll, dass das Risiko aber relativ groß ist, dass er das eben nicht ist, dann würde ich von der Franchise her eher darauf drängen oder eher darauf abzielen, dass man das etwas besser verteilt, die ganze Geschichte. Weil wenn du alles nach vorne packst, was natürlich im Sinne von Tua ist, ist auch klar, der möchte möglichst viel Geld sicher in der Tasche haben. Und zwar sofort. Da sieht man dann schon, wo die verschiedenen Interessen aufeinanderprallen.
Ja gut, weil ich sag grundsätzlich für wir sind jetzt gerade dabei, halt eben unser Team aufzubauen. Jetzt haben wir den Cap Space. Und das kann tatsächlich zum Problem werden, wenn relativ viele einschlagen und dann irgendwie in 3 oder 4 Jahren alle auf einmal fällig werden. Deswegen fände ich persönlich es am besten, wenn wir jetzt relativ viel davon verbrauchen würden, einfach um später später wieder Capspace für Handlungsoptionen frei zu haben. Also ich stehe immer sehr auf, gerade in unserer Situation, sehr auf Frontloaded Verträge. Das gilt dann auch für Rookies. Zum Beispiel die Saints können das ja gar nicht. Die Saints sind im Win-Now-Modus, das sind wir nicht. Wer im Win-Now-Modus ist, bei denen ist es eher umgekehrt. Die gehen ja eher hin und versuchen ihre Verträge so zu strukturieren, dass die ihre Cap-Probleme halt später bekommen. Das ist dann aber egal, weil sie jetzt noch den einen Run machen wollen. Und da sehe ich uns halt nicht. Deswegen bin ich auch bei Rookies dafür, so viel wie möglich am Anfang abzuhandeln.
Na, du hast ja aber trotzdem einen gewissen Rollover. Oder? Von daher ist es relativ. Also, ich denke, eine gesunde Mischung macht's. Also ich bin auch dafür, dass sie stärker frontloaded sind. Also nicht gleichmäßig. Also bei Tua ist es vielleicht eine etwas andere Situation als bei einem normalen First-Round-Prospect, aber
vollkommen richtig.
Eine gewisse frontloaded Affinität, oder wie ich es jetzt ausdrücken möchte, finde ich, da ist halt schon besser, weil es gibt dir später mehr Handlungsspielraum in beide Richtungen. Also sowohl, wenn der Spieler halt einschlägt, hast du für ein, zwei Jahre einen günstigeren Spieler, den du dann immer noch sein kannst, wenn er bei dir bleiben will. Also ja, wenn du für wenig Geld verlängern willst, wie bei den Patriots, kannst du es halt machen. Oder du gehst halt. Dafür kriegst du dann halt aber halt im meisten, wenn der Spieler einschlägt, noch einen Third-Round-Compensation-Pick. Oder Compensatory Pick im nächsten Draft-Jahr. Und
hast du gerade First Round gesagt?
Third Round.
Okay, ich habe First Round verstanden. Ich war gerade etwas irritiert.
Das wäre auch geil.
Ja, das wäre. Aber okay, ich habe nichts gesagt.
100 Millionen im Jahr verdienen, dann kriegst du vielleicht einen First Round Compensatory Pick oder so.
Keine Sorge. Sorry, da war ich einfach nur.
Alles gut. Ich wiederhole mich ja gerne. Und das, also frontloaded ist schon besser. Und du kannst natürlich, was zum Beispiel bei Devonta Parker jetzt der Fall war, das ist, denke ich, ein gutes Beispiel. Das war eigentlich ein One-Year-Contract mit einer Second-Year-Option für die Franchise, weil wir kein Deadcap gehabt hätten dieses Jahr. Das heißt, wenn DVP letzte Saison irgendwie nur 300 Yards und 2 Touchdowns abgerissen hätte, hätten wir ihn einfach cutten können für Umme. So hatten wir ihn halt noch ein Jahr unter Vertrag und konnten frühzeitig, und das ist das, was mir momentan super gut gefällt, wir konnten frühzeitig in Vertragsverlängerungsgespräche gehen und haben einen, denke ich, einen super coolen Deal für beide Seiten gefunden, bei Devonta Parker jetzt. Und ich denke, das ist aber auch bei grundsätzlich so, also vielleicht bei Vince Beagle ist es uns jetzt nicht so gelungen, aber ich glaube, da ist einfach auch die Diskrepanz zu groß zwischen dem, was er will und was wir bereit sind zu zahlen. Aber ich glaube, wir sind momentan auch vom Front Office mit Greer gut aufgestellt, was das angeht. Also, dass wir halt nicht so wie unter Mike Tannenbaum, ja, der hat ja noch ein Jahr Vertrag, können wir mal im halben Jahr mal anfangen zu reden. Nein, wir reden noch, wenn der anderthalb Jahre Vertrag hat, damit wir, wenn die Chance haben, noch was zu machen, ja, dass wir entweder den Spieler traden oder eben unter guten Konditionen verlängern, weil man gibt dem Spieler ja auch eine gewisse Sicherheit. Ja, es ist, für einen Spieler im Contract hier zu sein, ist immer, also es gibt ja einige, die jetzt sagen, ja, da performen die nochmal über, das ist im statistischen Mittel, das Contract hier, also es ist kein Ausreißer nach oben, da gibt's immer mal wieder Spieler, die natürlich einen Ausreißer nach oben haben, aber genauso gibt es halt auch Spieler, die in normalen Vertragsjahren einen Ausreißer nach oben haben. Ja, also das so kurz zu meiner Meinung zum Thema Frontloaded oder wie ich den Vertrag gerne hätte im Durchschnitt. Also ja, also ich bin ein Fan davon, dass man als Franchise natürlich viel Handlungsspielraum hat, weil einfach die Franchise steht über dem Spieler, auch wenn vielleicht der ein oder andere das bei Tour momentan anders sieht bei den Dolphins.
Das mag durchaus sein, ja.
Aber Tobi, wie ist denn jetzt der Vertrag von Tour? Du hast ja gesagt, den würdest du jetzt relativ gleichmäßig aufbauen. Wie ist Tours Vertrag denn jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dem vom Noah Igbinoghany.
Naja, in erster Linie mal reden wir da von einem auch finanziell relativ großen Unterschied.
Ja gut, aber also man kann es ja trotzdem ins Verhältnis setzen.
Ich will das nochmal deutlich machen.
Ne? Gut, just do it.
Ja, wir reden hier Pick 5 von knapp 5,5 Millionen, die der offiziell pro Jahr verdient, und Pick 30 ist gerade nochmal bei 2 Millionen. Also das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Müssen wir fast den
Spendentopf aufmachen.
Ja, der arme Junge kriegt einfach nicht genug Geld. So sieht das aus. Und bei Noah Igbinoghany könnte ich mir auch vorstellen, dass da der Agent, der dafür ihn zuständig ist, versucht, eben den Vertrag möglichst lukrativ zu machen für seinen Klienten, dass die Dolphins aber versuchen, das eben ein bisschen stärker zu verteilen, um zu sehen, kann der sich entwickeln, kann der eine Verstärkung sein, um ihn dann vielleicht, wenn es dann doch nicht so ist, nach 3 Jahren wieder abstoßen zu können. Und da prallen halt die Interessen ein bisschen aufeinander. Und ich denke, das wird bei Austin Jackson auch ähnlich sein. Aber was jetzt genau der Grund ist, weswegen da die Contracts noch nicht unterschrieben sind, kann ich nicht sagen. Was ich allerdings...
Darfst du nicht sagen.
Ja, ich als ich als milliardenschwerer Kumpel von Steven Ross darf das nicht sagen. Was ich gelesen habe, ist, dass Robert Hunt, Austin Jackson, Michael Dieter und ich glaube noch irgendeiner bei einem O-Line-Guru in Florida gleichzeitig trainieren. Das heißt, die halten sich also fit zusammen und die gehen also schwer davon aus, dass sie bei den Dolphins irgendwann zeigen, und man muss jetzt keine Panik haben, weil die Ende Mai ihre Contracts
noch nicht unterschrieben haben. Ich würde denen auch ins Gesicht treten, wenn die sich nicht fit halten würden.
Naja, aber
nix aber.
Bei Tom Brady wird eine Riesennummer draus gemacht.
Tom Brady hat erstmal in seinem Golfduell verloren. Bam, ja. Hat er. Boah, ich könnte mir den ganzen Tag anhören, wie Peyton Manning Tom Brady trollt. Das kann ich mir den ganzen Tag anhören.
Das hat er relativ stark gemacht. Und vor allen Dingen fand ich die Aktion geil, wo sich Tom Brady erstmal seine Hose schön kaputt gemacht hat. Das habe ich gefeiert. Ich gucke ja sonst kein Golf, ne, aber das habe ich mir dann doch angeguckt.
Ja, also für alle, die es nicht wissen, es gibt ja vom Fanatics-Besitzer ins Leben gerufene All-In-Challenge. Und ich glaube, die hat er mit Gary Vee zusammen ins Leben gerufen, wenn ich mich richtig entsinne. Tobi, berichtige mich, oder Micho, berichtigt mich, wenn das nicht richtig ist. Okay.
Ich bin mir nicht sicher.
Okay, also auf jeden Fall aus den Kanälen habe ich es so als erstes mitbekommen. Und die All-In-Challenge war halt quasi so viel Geld zu sammeln für Corona, also gegen Corona, nicht für Corona, sondern halt gegen, um halt die Leute zu unterstützen, die da in erster Linie gegen Corona kämpfen und so weiter und so fort. Und der Typ von Fanatics hat, das waren Auktionen, entweder waren es Auktionen, wo der Höchstbietende gewinnen konnte. Zum Beispiel hat Robert Kraft, der Besitzer der New England Patriots, seinen Super Bowl Ring Nummer 6, also den gegen die Falcons, von dem Comeback-Sieg, hat er versteigert. Den Originalring. Ich glaube, der ist für 1.060.000 oder so ungefähr über die Ladentheke gegangen. Und der von Fanatics, da konnte man sich Lose kaufen. Also, ich glaube, bis zu 2.000 Lose oder so. Keine Ahnung. Also, ich müsste lügen. Also, und Da konnte man, also der Gewinn war, wenn man der glückliche Losgewinner war, also die Aktion ist vorbei, da hat man dann für alle großen Finals Tickets bekommen, also 2 Tickets für den Super Bowl, fürs College Football Playoff Finale, für das erste NBA Final, für den Stanley Cup, für das Golf Masters, für die World Series, also Baseball-Finale. Man hat zigtausend Euro Dollar-Gutschein für Fanatics bekommen. Ich weiß nicht, was noch. Also es war huge. Und nur solche Sachen sind über den Ladentisch gegangen. Es war schon eine richtig, richtig, richtig geile Aktion. Und im Rahmen diesen, um jetzt den Bogen zu spannen, ist auch dieses Golf-Duell zwischen Nicholson und Brady gegen Tiger Woods und Peyton Manning war es, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Und Tom Brady hat halt auf den Sack gekriegt, ja. Und die Memes waren natürlich da, von wegen, ja, ist halt nicht so einfach, die Luft aus dem Golfball rauszulassen. Und da gab es schon so ein paar sehr, sehr super witzige Sprüche im Internet. Aber ja. Tom Brady fit halten. Und ja, gut, aber ich gehe davon aus, dass jeder bei uns in der O-Line jede Hilfe sehr, sehr gut, sehr, sehr gut nutzen sollte. Ja. Und dementsprechend dürfen die sich gerne mal in der Offseason auch den Arsch aufreißen. Und Tom Brady, dem traue ich zu, dass der genau weiß, was er tut. Das Gefühl hatte ich bei unserer O-Line, sagen wir, weniger. Auch wenn es Rookies dabei sind. Ja, so, auf jeden Fall. Kommen wir zurück zu den Rookie-Contracts. Du hast gesagt, also du glaubst, dass aus Sicht der Miami Dolphins es besser wäre, wenn zum Beispiel der Vertrag von Noah Igbinoghene auch gleichmäßig verteilt wäre.
Also, wie gesagt, wir reden ja immer davon, von den vorgeschriebenen Grenzen, die diese Rookie-Contracts erlauben. Also, da wäre es schon ganz gut, wenn zum Beispiel diese Workout-Boni oder diese Roster-Boni eine gewisse Wertigkeit haben und auch gleichmäßig über die 4 Jahre verteilt sind. Das ist natürlich den Spielern nicht so recht, aber ist natürlich im Sinne der Franchise, weil sie dann regelmäßig etwas tun müssen, um eben da an ihr Geld zu kommen.
Ja, gut, aber gehe ich nicht als Franchise auch davon aus, dass meine First-Round-Picks was werden? Also, ich will nichts über Charles Harris sagen.
Nein, aber grundsätzlich ist es ja generell so, wenn du dir die Erfolgschancen der First-Round-Picks anguckst, wie war das, wenn 60% deiner First-Round-Picks auch, oder nur 60% der First-Round-Picks sind nach 4 Jahren immer noch in der Liga? Das ist immer noch, First-Round-Picks ist vielleicht mehr lose oder höherwertige lose, aber es ist halt immer noch die Lotterie und die Zahlen kennen die GMs natürlich auch. Und du kannst noch so oft vorher sagen, von wegen der Spieler, da sind wir überzeugt von, das ist sicher, hundertprozentig drinstecken tust du halt nicht. Und das siehst du eigentlich in der Regel erst nach Contract-Unterzeichnung, beziehungsweise sogar erst nach mehreren Jahren. Es ist immer noch ein Lotteriespiel, ne?
Ja, natürlich. Da hast du recht. Manchmal zieht man halt den Need. Ja, gut, aber also, wie haben sich die Dolphins denn jetzt genauer aufgestellt? Also, haben wir eine gleichmäßige Verteilung über die Jahre hinbekommen oder wie würdest du jetzt in die Verträge von Tua und Noah bewerten?
Igbinoghene kann man ja noch nicht bewerten, da sind die Zahlen ja noch nicht da.
Ah, okay.
Ne, der hat ja seinen Contract noch nicht unterschrieben.
Ich dachte, Nee.
Jackson, Igbinoghene, Robert Hunt sind die aus den ersten 2 Runden, die noch fehlen.
Deswegen, absolute Frechheit, die sollten wir gleich entlassen.
Und unsere einzige Waffe, Malcolm Perry.
Ja, das wusste ich sogar.
Ja, ja.
Ja, aber da reden wir über.
Ich bin ganz ehrlich, aber auf den bin ich irgendwie total gespannt. Deswegen habe ich den die ganze Zeit irgendwie am Schirm, weil ich bin echt gespannt, was man mit diesem Spieler macht. Was man
ich denke, man lässt den Football spielen.
Ja.
Wenn man ihn nicht vorher cuttet, könnte das sein.
Ich bin mal gespannt, welche Position der spielen soll.
Quarterback.
Ja, Quarterback, Running Back, Wide Receiver wahrscheinlich.
Ja, weiß ich nicht. Ich höre ab und zu so, ich habe keinen festen amerikanischen Podcast für die Dolphins. Ich höre so immer so querbeet, wonach ich gerade Bock drauf habe. Ja. Und es haben sich bei Perry tatsächlich nicht wenige Leute darüber gewundert, dass er die 10 hat, also dass er eine Wide Receiver /Quarterback Nummer hat, wo ich mir dachte, hä, wir haben den doch als Wide Receiver gedraftet, also warum sollte er keine Wide Receiver Nummer haben? Aber viele haben ihn halt eher als Running Back gesehen, also auch irgendwie nie bewusst irgendwie gesehen, dass wir den nicht als Running Back gedraftet haben. Fand ich irgendwie komisch, aber gut.
Der kann halt irgendwie alles. Wird nirgendwo herausragend sein. Aber deswegen bin ich ja gespannt, wie man den einsetzt. Für Trickplays oder sowas ist das natürlich so ein absoluter Match-Up-Spieler. Der ist phänomenal in der Beziehung. Ne? Muss man einfach mal gucken. Und mit zwei Quarterbacks auf dem Platz zu stehen, wobei ein Quarterback halt alles Mögliche kann, aber Taysom Hill, ich weiß ja nicht, was der Kerl wirklich drauf hat. Ich habe ihn ehrlich gesagt so nie gesehen. Ich bin gespannt auf ihn. Ich bin gar nicht mal so gespannt auf den Spieler. Ich glaube, ich bin so gespannt darauf, was wir mit dem machen und wie er wirklich eingesetzt wird. Also das finde ich echt faszinierend, muss ich sagen. Es ist genau dasselbe wie Jalen Hurts bei den Eagles. Die haben ja auch sowas in der Richtung wahrscheinlich mit dem vor. Copycat-Liga, ne?
Ja gut, dafür wäre mir der Pick mit Jalen Hurts aber deutlich zu teuer. Also,
ich finde auch den Contract, den sie an Taysom Hill rausgegeben haben, dementsprechend teuer. Ist natürlich so ein Michael Perry mit einem Rookie-Contract, ist natürlich ein Low Risk, ne? Wenn es jetzt halt nicht hinhaut und wenn du mit dem Spieler tatsächlich dann im Endeffekt nichts anfangen kannst, dann ist das halt so, wem schadet es.
Ja. Ne? Ja, gut, aber es ist halt, also, wo du gerade ansprichst, dass du kein Spiel quasi von ihm gesehen hast, es ist halt einfach ein sehr guter Navy-Gimmick-Player, ne? Also, Navy, also die ganzen Navy und Army, und die spielen halt eigentlich ohne Quarterback, also da gibt's halt immer mal wen, der den Ball wirft. Auch der nominell Quarterback ist, der wirft den Ball halt maximal 5-mal im Spiel. Also das ist so ungefähr ähnlich wie die Playoff-Spiele der Titans letzte Season. Ja, da, wo Ryan Tannehill wahrscheinlich in beiden Spielen irgendwie keine 15 Wurfversuche hatte, in den ersten beiden. Und die stehen ja normalerweise mit 4 Leuten im Backfield, ja. Und dann gib ihm mit 2, 3, 5 Fullbacks und dann gibt's Kopf durch die Wand.
Ich hab's halt nur noch nie gesehen. Muss ich eigentlich dringend mal nachholen, weil ich hab mir schon Navy gegen Army, das habe ich mir schon mal angespielt.
Das musst du angucken. Das ist einfach geil, weil die ganzen Kadetten im Stadion, ne, das sind nur Kadetten dann im Stadion, die schön ihre Uniform tragen. Und dann gibt's einfach gnadenlos Run after Run. Das ist unglaublich.
Ich find's irgendwie so, als Football-Romantiker finde ich das natürlich irgendwie total geil. Aber wie gesagt, Michael Perry, ich hab mir das letzte Navy gegen Army-Spiel, ich glaube, vor 5 oder 6 Jahren mal angeguckt. Deswegen kenne ich halt Perry überhaupt nicht, ne? Kann halt überhaupt nicht einschätzen. Aber er muss halt, und das ist halt ganz wichtig, ein athletischer Freak sein, aber das führt uns von den Rookie-Contracts weg. War halt einfach nur, er hat noch nicht gesigned, aber ich bin halt total gespannt darauf, was man mit ihm macht. Punkt. Wenn man ihn, weil ich wäre, glaube ich, enttäuscht, wenn man ihn jetzt als klassischen Running Back oder klassischen Wide Receiver einsetzen würde. Dann wäre ich, glaube ich, fast schon enttäuscht.
Ja, das wird auch nicht passieren. Also, es wird auch passieren, weil du kannst nicht immer einen Trickspielzug spielen, wenn er auf dem Feld ist, weil das ist dann so, als wenn du Mike Gesicki aufstellst, da weißt du auch, dass der keinen Block durchführen wird. Aber deswegen sollte man ja nicht direkt lesbar sein. Gut. Also Noah hat noch nicht unterschrieben, Austin Jackson hat noch nicht unterschrieben. Das heißt, eigentlich können wir nur ein bisschen über den Tua-Contract reden, den du ja schon zum Besten gegeben hast. Wie würdest du den Tua-Contract, nicht den Kua-Contract, bewerten, Tobi?
Also ich würde sagen, es ist eher Standard. durch den Signing-Bonus, der halt relativ am Anfang fällig wird, haben wir 2020 halt relativ viel ausgegeben, wobei Cap-Hit vorgegeben ist in dem Vertrag. Das heißt, im ersten Jahr bekommt Tua, ich glaube, 20,2 Millionen Dollar Cash, so um den Dreh. Und dann die Jahre drauf jeweils dann 2, 3,5 und 4,5 Millionen nochmal obendrauf. Das heißt, es ist relativ relativ frontloaded und wir müssen dann hinterher halt nicht mehr so viel Bargeld oder so viel Geld an ihn tatsächlich abgeben. Das kann man jetzt als Vorteil für ihn sehen, dass er halt relativ viel sicher hat. Oder eben als Vorteil für uns, dass es später nicht mehr ganz so teuer wird, aber immer in einem gewissen Rahmen. Ich habe mir zum Vergleich mal den Contract von Danny Dimes rausgesucht. Daniel Jones, Quarterback, Giants, letztes Jahr an 6 gedraftet. Bei dem ist das so ähnlich, aber da sind die Zahlen etwas anders. Da kann man, wenn man sich das vergleichen will, einfach mal sehen, was das dann letzten Endes ausmacht. Also diese ganzen Contract Negotiations sind eine Zahlen-Hin- und Herschieberei im Sinne auf das Gesamtvolumen bezogen von einer nicht so großen Bedeutung. Natürlich geht es da immer noch um Hunderttausende mehr oder weniger, aber im Endeffekt ist die Frage letzten Endes einfach nur da, wie viel ist jetzt Signing-Bonus, wie viel ist anderer Bonus und was kann ich in welcher Art und Weise und wie vom Spieler abhängig machen oder unabhängig machen, wie kann ich da die Sachen hin und her schieben, was ist jetzt, was sind Dinge, die ich sofort bekomme und was sind Dinge, auf die ich vielleicht noch ein bisschen länger warten müsste als Spieler. Aber im Grunde genommen haben die Rookies alle eine relative Sicherheit, dass sie zumindest in einem gewissen Rahmen eine Sicherheit haben. Zum Beispiel Byron Jones, unser Cornerback, hat zum Beispiel unter anderem auch Tua sowohl auf Twitter als auch in einer persönlichen Rundmail Handlungsanweisungen gegeben, wie die Leute mit ihrem Geld umzugehen haben und wie sie sich zu verhalten haben sollen, damit nach diesen 4 Jahren nicht das Geld weg ist, sondern dass sie es auch gleichmäßig verteilen.
Ja, so soll es sein, oder? Also ich meine, ja. Eigentlich muss da keiner mehr am Hungertuch nagen.
Eigentlich schon, aber das hat man schon bei Bundesliga-Millionären gesehen, die sich halt nicht so clever angestellt haben und das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster schmeißen.
Was? Alles gibt's ja gar nicht. Halt ich für ein Gerücht.
Naja.
Von wem redest du da?
Soll ich direkte Beispiele nehmen? Das mache ich besser nicht. Wer dann hinterher zum Arbeitsamt geht oder mittellos ist oder was weiß
jetzt
ich.
Hör raus,
oder
doch, komm.
In jetzt. Irgendwelchen RTL-Formaten sich in australischen Dickichten durch die Gegend.
Den weißen Brasilianer.
Ja, unter anderem den.
Ansgar Brinkmann, ey. Lebende Legende.
Ja, obwohl der privat nett ist.
Das ist ein feiner Kerl. Also mit dem kannst du richtig gut einen hinter die Wand gucken, sag ich mal.
Kannste.
Aber wir hatten den, war das bei der Uwe, nee, ich glaube bei irgendeinem, also ich komme ja aus Kalkriese, also für die Leute, die es kennen, bei Osnabrück und Brinkmann ist ja lebende Legende in Osnabrück. Und auf jeden Fall haben wir öfter mal Sportwerbewoche die Traditionself oder halt auch mal den richtigen VfL zu Gast und wir hatten da mal die Traditionself, war das eine Jahr. Und oder war es sogar die Uwe Seeler Gedächtniself, wo er mitspielen durfte. Es war auf jeden Fall super witzig. Und er lässt sich halt auswechseln und steht hinten, hatten wir extra noch für die Zuschauer, weil viele Zuschauer natürlich erwartet waren, waren auch viele da. Da hatten wir auf beiden Seiten des Platzes eine Biertheke stehen, also ein Bierwagen halt. Und ja, Ansgar Brinkmann wird ausgewechselt, beziehungsweise klärt den Ball noch, der Ball geht, er steht dann an der Bande, wird ausgewechselt, steigt über die Bande und das Erste, was er macht, nimmt sich einen Pilz schön auf Ex und weckt das Ding. Alles klar. Der hat jetzt wirklich Pause. Wie richtig witziger Typ. Mit dem kann er sich gut unterhalten, doch. Also, der ist auch überall irgendwo in Ostwestfalen, findet man ihn. Also, es ist so eine der Dinge, eine der Personen, die man, wenn man in Ostwestfalen gelebt hat, auf jeden Fall getroffen hat. Glaube ich zumindest.
Ja, die man getroffen haben müsste, ja. Personen, ja, mit denen man mal ein Bier getrunken haben sollte.
So ungefähr. Da gibt es ja auch Promis, die ich mal in New York getroffen haben muss, weil sie dir irgendwie immer über den Weg laufen. Keine Ahnung.
Da gibt es auch, glaube ich, in Paderborn den Dolphin-Fan. Wenn man irgendjemand nach einem Dolphin-Fan fragt, dann wird man automatisch zu Tobi geschickt, weil das der einzige Dolphin-Fan in Paderborn ist.
Der fährt auch mit so einem, mit so einem Aqua-Auto durch die Gegend.
Ja, das nicht gerade, aber es gibt laut meiner Zählung, ich glaube, also Dolphins-Fans gibt es in Paderborn natürlich reichlich, aber das sind die Paderborn-Dolphins, aber Miami-Dolphins glaube ich meines Wissens 3.
Oh. Also ich stelle mir das gerade vor, wie Tobi sonntags von Haus zu Haus zieht. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Möchten Sie mit mir über Football reden?
Sehr schön.
Dazu muss ich sagen, meine Mutter ist zum Beispiel, meine Mutter wandert sehr viel. Und
ich wollte gerade schon sagen, was wolltest du uns jetzt erzählen?
Ich habe dann irgendwann mal überlegt, also sie meinte dann, also war die Überlegung, wo kann man denn so mal so als Tagesausflug hin, wo es wirklich so schön ist, so nach dem Motto, ne? Weil Großurlaub ist ja wahrscheinlich nicht und Deutschland soll ja auch schön sein. Und warum nicht mal Nordrhein-Westfalen? Ist ja eigentlich grundsätzlich auch ein schönes Bundesland. Und dann sagte meine Mutter plötzlich, weißt du, was richtig schön ist? Paderborn ist richtig schön. Dann dachte ich mir, okay, dann fragen wir doch mal bei Tobi nach. Und Tobis Kommentar war daraufhin so, ja, wenn du dann nach einem Dolphin-Fremd fragst, dann landest du automatisch bei mir, dann können wir auch ein Bier trinken, so nach dem Motto.
Alter. Also ich meine, in NRW, du kannst auch wunderschön inzwischen in Ruhrpott fahren. Da gibt es so wunderschöne Gegenden.
Also, ja, klar. Es gibt jede Menge Gegend, also es gibt jede Menge, was man sich angucken kann. Aber ich glaube, das führt zu weit und das ist ein anderes Thema. Wir sind ja kein Lifestyle-Podcast, oder wie war das?
Können wir mal von unserem Bildungsauftrag wegkommen?
Heute sind wir alles irgendwie so ein bisschen, also
Off-Season halt, ne?
Ja. Um Gottes Willen, ey. Also, ja,
achso.
Rookie-Contracts nochmal, ne? Also, ich hoffe, das haben wir damit einigermaßen abgeschlossen. Übrigens, der höchst gerankte Rookie des 2020er-Jahrgangs, der bisher gesigned hat, ist Tua.
Alles. Oh, das heißt, wir haben noch eine Chance auf Joe Burrow.
Theoretisch, ja.
Ja, aber dann erst nächstes Jahr, oder?
Ja.
Ja.
Egal. Dann draften wir Lawrence, signen Joe Burrow und haben Tua. So, wir spielen mit drei Quarterbacks.
Und Josh Rosen und Malcolm Perry.
Okay. Wir spielen nur noch mit Quarterbacks.
Können wir dann Jay Cutler als Wide Receiver sein? Einfach, weil wir es können? Also, weiß ich nicht.
Der wird wahrscheinlich bei seinem Supertrainer
Der hat ja jetzt genug Zeit.
Landen, also ein Jahr hat er noch Zeit, nach New York zu kommen.
Oh, das Joe Flacco und Jay Cutler.
Ja, richtig.
Oh, herrlich. I love it. Wunderbar.
Ja, das ist aber eine grandiose Überleitung, ne?
War es das?
Ja, wir könnten ja mal darüber reden, was wir von den Jets so erwarten. Ne? Nachdem die jetzt sich großartig mit dem von dir angesprochenen Flacco verstärkt haben.
Warum sagst du erwarten?
Oder was denkst du?
Nein, Ich dachte gerade, du sagst so, da kannst du aber sagen, was du für den Jets hältst. Und ich habe mir schon, ich wollte schon sagen, am liebsten Abstand. Weißt du, so in Zeiten von Corona. Okay, der braucht wohl ein bisschen.
Nee, ich finde ihn nur nicht listig. Ich finde ihn nur nicht
witzig. Finde ihn nur nicht witzig. In München bei den Cowboys gibt es übrigens ein paar mehr Dolphins-Fans. Also, ich habe mich zwar noch mit Keim unterhalten, aber die gibt's. Die habe ich schon gesehen mal. Aber in München gibt es tatsächlich nicht wenige Läden, die so ein Schild haben. Sie sind uns mit Abstand die liebsten Kunden. Und dann ist so, aua. Wow. Er hat aber auch einen Clown gefrühstückt.
Der bayerische Humor?
Ja, ja. Der typisch bayerische Humor.
Vor allen Dingen besser ein Clown als ein Clowny.
Wow, Alter, ey.
Okay. Kurze Frage, was machen wir jetzt noch oder moderieren wir hier gerade ab und vergrauen die letzten Zuhörer?
Wir wollten ja über die Jets sprechen.
Also, ich denke mal, wir können mal kurz, also, weil, um das, komm, wir nehmen euch, ich nehme euch jetzt mit, egal was die anderen beiden denken oder tun, ich nehme euch jetzt mal so ein bisschen an die Hand. Und zwar haben wir heute so vor der Sendung, wir haben Dienstag und so überlegt, so, hey, was können wir denn machen? Und ja, es ist Off-Season. Was kannst du machen, ne? Wir können singen, wir können uns mal auf den Kopf stellen und über was reden wir überhaupt? Und ja, über Rookie-Contracts haben wir noch gar nicht geredet. Das kann der Tobi dann mal so 3 Stunden machen. 1 Stunde hast du geschafft, Tobi. Ja, dafür kriegst du auf jeden Fall schon mal einen kleinen Orden. Und da habe ich überlegt, über was reden wir noch? Und eine der glorreichen Ideen des Michos war es, über die Langzeitprognose der AFC East zu sprechen. Also wo sehen wir die Jets, wo sehen wir die Bills, wo sehen wir die Patriots, wo sehen wir vielleicht uns auch in Zukunft? Und das halt einfach nur mal so ein bisschen Bold Prediction mäßig, einfach mal so in den Raum zu schmeißen. Und ja, vielleicht reden wir dann später noch über den Dolphins Drive an sich. Oder das verschieben wir auf nächste Woche, das gucken wir mal. Je nachdem, wie lange Micho über sein Lieblingsteam, die New England Patriots, und sein Zweitlieblingsteam, die New York Jets, reden möchte.
Vorsicht! Vorsicht!
Oh, zum Glück wohne ich weit weg.
Ich wollte gerade sagen, du kannst mir viel vorwerfen, du kannst mir viel an den Kopf schmeißen. Ich bin vielleicht sensibel und reagiere manchmal etwas komisch, aber das ist eine Sache, da sage ich Vorsicht.
Das kann ich auch nur machen, weil wir einen Podcast aufnehmen und zum Glück weit genug auseinanderleben.
So ungefähr.
Ansonsten.
Also, soll ich über die Patriots jetzt reden? Oder
wollen wir einfach ein bisschen über die Patriots reden? Komm, wir reden schon über die Patrioten aus Neuengland.
Dann fange ich einfach mal an und ich habe bei den Patriots leider ein ganz, ganz dummes Gefühl. Ich glaube tatsächlich, dass die Patriots, es gab ja immer die Überlegung, war es die Kombination Bill Belichick, Tom Brady? War es Tom Brady alleine? War es Bill Belichick alleine? Ich glaube zu einem gewissen Maße, dass es schon die Kombination für diese, doch muss man ja sagen, wirklich in Dynasty wartet sich die Kombination Bill Belichick und Tom Brady, wirklich die Kombination. Aber mit einem höheren Anteil in meinen Augen für Bill Belichick. Und man sollte diesen Kerl niemals unterschätzen. Jetzt fallen mir gerade die Fachbegriffe schon nicht mehr ein. Egal, ihr wisst,
was ich meine.
General Manager, danke schön. Aber er macht es halt deutlich anders als der alte Coaching-Tree-Kumpane von ihm, als Bill O'Brien. Bill Belichick macht das nämlich schon seit ganz Jahren hervorragend. Neben einem hervorragenden Roster-Management ist Bill Belichick tatsächlich in der Lage, sein System immer jederzeit umzustellen. Und es wird immer behauptet, dass Tom Brady wollte ja eine neue Herausforderung und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Bill Belichick tatsächlich, er wollte ja damals schon eher Jimmy G installieren als Nachfolger von Tom Brady, dass Bill Belichick gesagt hat, nee, sorry, ist nicht mehr. Und ich glaube, dass Bill Belichick einfach erst mal einen Plan gehabt hat. So, und das bedeutet, dass der Weggang gar nicht so gravierend ist. Ich glaube nicht, dass sie in der kommenden Saison wirklich wahnsinnig viel reißen. Sie werden wahrscheinlich in die Playoffs kommen aufgrund der großen Defense und weil es ja mehr Playoff-Plätze gibt. Das werden sie vielleicht sogar schaffen. Aber entweder ist Stidham der Plan oder sie haben was ganz, ganz, ganz Genaues im Auge. Ich glaube, dass Bill Belichick da nicht blau dran gegangen ist. Das heißt, übernächstes Jahr gibt es nochmal einen richtigen Super Bowl-Run der Patriots. Ob das funktioniert, wird man sehen. Ne, da gehört ja immer auch noch ein bisschen Glück dazu. Und ich glaube, wenn das soweit ist, dann wird Bill Belichick sagen, weil ich glaube nicht, dass Tom Brady einen Super Bowl-Run starten wird mit den Bucks. Dann wird Bill Belichick sagen, so, ich hab's euch allen gezeigt, Leute. Wisst ihr was? Tschö. Und das wird in meinen Augen dann tatsächlich das Ende der Dynasty sein. Dann werden die Patriots auseinanderbrechen. Wenn der große Guru ist, der die einzelnen Elemente der Patriots wirklich zusammengehalten hat, wenn der weg ist, werden sie auch nicht mehr gut spielen. Das wird, glaube ich, tatsächlich auch Jahre dauern, weil jeder versucht, irgendwo auf der Basis von Bill Belichick aufzubauen. Und wenn ich dann halt dementsprechend so weit in die Zukunft gucke, sehe ich tatsächlich die Patriots in 10 Jahren als Schlusslicht der AFC East. So, das ist soweit mein Plädoyer.
Wow. Tobi.
Oh, also ich sehe sie nicht erst in 10 Jahren da, sondern schon wesentlich eher. Was Statham jetzt tatsächlich kann oder nicht kann, weiß ja keiner. Aber sie haben immer noch Brian Hoyer, von dem man relativ genau weiß, was der kann oder was der nicht kann. Und wenn sie denn dann mal irgendwann in dieser Saison in die Bredouille kommen, mit Brian Hoyer zu spielen, dann sehe ich sie auf Jahre hinaus nicht in der Lage, großartig auf der Quarterback-Position sich so aufstellen zu können, dass sie in dieser Division in der Lage sind, vorne anzugreifen. Weil das ist eine neuralgische Position, die Micho schon gesagt hat, Bill Belichick maximal 2 Jahre, danach brechen aber alle Korsettstangen mit weg. Das heißt, die McCourty-Zwillinge hören auf, Hightower wird wahrscheinlich dann nicht mehr da sein, Edelman wird dann keine Lust mehr haben und so weiter und so weiter. Andrews ist dann auch schon Anfang bis Mitte 30, der hat ja sowieso immer mal so ein paar Problemchen und so weiter und so weiter. Und dann hast du einfach in New England eine Franchise, die einfach maximal noch Durchschnitt ist. Und das wird in der AFC East, so wie ich sie in 5 bis 10 Jahren sehe, einfach nicht ausreichen. Warum sage ich das? Das sage ich nicht aus Sicht der Jets, weil, die werden, das habe ich auch im Vorgespräch schon gesagt, die werden in den nächsten 10 Jahren 4 Headcoaches, 5 Starting Quarterbacks und keine Ahnung, wie viel Geld durch den Ofen schmeißen und es wird trotzdem nichts bringen. Da ist einfach zu viel im Argen und da werden gewisse Aspekte von Rebuild oder Neuaufbau völlig falsch angegangen. Das ist Stückwerk und da wird versucht, vergleich das immer mit einem Puzzle, die Puzzleteile, die nicht passen, mit dem Hammer reinzuschlagen, egal wie sich das jetzt auswirkt. Und auch die Jets sehe ich über Jahre hinaus nur maximal im Mittelmaß. Das kann mal ein Jahr rausrutschen, dass es mal etwas besser wird, aber das wird immer Durchschnitt sein. Und das ist das, wovon wir Dolphins ja eigentlich wegkommen wollen. Bei den Bills sehe ich das etwas anders, weil die aktuell ein sehr gutes Roster haben und die in den nächsten, sage ich mal, 2 bis 3 Jahren, denke ich, sich in der Art verstärken können, dass sie einen Playoff-Run zumindest regelmäßig hinbekommen. Ob es jetzt ein Super Bowl-Run wird, hängt in erster Linie davon ab, wie sich Allen noch entwickeln kann. Also in der momentanen Verfassung oder in der Verfassung des letzten Jahres kannst du mit dem keinen Super Bowl gewinnen, aber das muss ja nicht so bleiben. Vielleicht macht er die Entwicklung noch mit. ja, wie es bei uns, bei den Dolphins aussieht, da kann ich die Fanbrille nicht ganz absetzen und kann nur hoffen und wünschen, dass es so ist, wie ich es mir vorstelle, dass in 2 bis 3 Jahren die Möglichkeit besteht, zumindest einen Super Bowl gewinnen zu können. Ob das dann jetzt wirklich der Fall ist und ob die Franchise mit Brandon Shaw, mit Chris Greer und mit Brian Flores jetzt ein Trio gefunden hat, das auch nachhaltig gut funktioniert. Das hoffe ich und das wünsche ich mir. Aber ob es tatsächlich hält, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Und viel hängt bei mir mit dem Namen Tua zusammen. Wenn der dieser Franchise-Quarterback wird, der er werden kann, dann müssen wir uns da über Jahre keine Sorgen machen. Aber die Sicherheit hast du nicht. Von daher würde ich sagen, in 10 Jahren sind die Jets immer noch Letzter der AFC East. Die Patriots sind nicht weit davor. Und wir und die Bills werden uns in einer mittelmäßigen Division immer um den Division-Titel streiten.
Okay, also Micho, wir sind dann fertig. Tobi hat jetzt mal eben den Schnelldurchlauf gemacht.
Genau, er hat mal eben alle Teams gemacht, anstatt nur die Patriots. Aber ja, okay. Da will ich deine Meinung trotzdem noch hören.
zu welchen Teams denn jetzt?
Ich hätte gern von dir auch alle 4 Teams.
Okay, also
Dann mache ich den Abschluss mit den fehlenden 3 Teams bei mir.
Na, komm, wir können das ruhig so abwechselnd machen. Dann sieht das wenigstens noch halbwegs geplant aus. Ja. Okay. Weil Tobi, der war natürlich gerade auch im Flow, weil er bei den Rookie-Contracts so im Flow war und dann. Das ist wie wenn du im Rappen bist, ne? Da wird es die Leute auch nicht unterbrechen. Okay, der Vergleich hinkt vielleicht etwas, aber gut, lassen wir das. Die Patriots, ja, schwierig. Also ich sehe es ähnlich wie du, Micho. Also ich denke, das wahre Genie ist noch da mit Bill Belichick. Ja, aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil ich glaube, dass bei den Patriots mit Tom Brady einfach das System. Also ich meine, der Dude hat 20 Jahre jetzt Patriots, glaube ich, gespielt. Du bist Fleisch und Blut mit dem System. Ja? Ich meine, Robert Kraft hat anscheinend dafür gesorgt, dass er nicht getradet wurde, weil das stand ja im Raum für Jimmy G, das hast du ja auch schon gesagt. Wäre vermutlich für die Dynasty New England Patriots so etwas gewesen wie damals für die Dynasty der Packers. Ja, nur, dass wahrscheinlich Bill mit Jimmy G nochmal irgendwie 5 Super Bowls gewonnen hätte oder so. Also wahrscheinlich wäre das ähnlich erfolgreich gewesen. Jetzt stehen wir vor einer anderen Situation. Er hat halt keinen Quarterback, den er schon 2 oder 3 Jahre in das System einarbeiten konnte. Man hat Jared Stidham. Ja, jetzt muss man gucken, ob das passt. Weil diese Situation, die damals bei den Patriots war mit Drew Bledsoe und Brady, die hast du ja jetzt nicht. Du hast jetzt keinen First Overall Pick, wie sie die Patriots ihn hatten mit Bledsoe eben. Und Bledsoe ist ja ein ganz anderes Kaliber gewesen. Der war ja auch einfach ein richtig, was war ein guter Quarterback, Punkt. Und ja, Tom Brady hat dann einfach übernommen und konnte es halt hinter Drew Bledsoe lernen. Das ist halt auch nicht zu verachten. Und das hat Jared Stidham jetzt 1 Jahr hinter Tom Brady gehabt. Jetzt ist die Frage, ob Jared Stidham so weit ist, wie Brady dann war. Wobei Brady ja auch erst irgendwann im 2. Jahr reinkam, wenn ich mich richtig erinnere. So, das kann natürlich jetzt noch mal richtig erfolgreich werden. Ich glaube aber auch nicht, dass das Bill noch mal mit über 10 Jahre Coach. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass er noch so 2, 3 Jahre macht. Und ich glaube, so lange spielen die Patriots auch noch eine gute Rolle. Nur danach, und das ist das Problem. Ich meine, man hat immer wieder auch Defense-Coordinator von ihm in der Liga gesehen. Und Matt Patricia ist jetzt das nächste Beispiel, wo es jetzt schon do or die ist. Ich meine, wir können in einem Jahr hier sitzen und sagen, oh, mit Brian Flores, das ist jetzt auch schon do or die, wenn die Saison komplett in die Hose geht. Ja, also hoffen wir alle nicht, aber kann natürlich passieren. Und dann brauchst du aber einen neuen Head Coach à la Bill Belichick und du brauchst so einen generell nochmal einen guten General Manager. So, du hast ja zwei Baustellen und deswegen sehe ich die Patriots auf einer Stufe mit den Jets in den nächsten, also jetzt in den nächsten zwei Jahren nicht, aber darüber hinaus so bis in die nächsten 10 Jahre. Bei den Jets kommt es halt einfach viel darauf an, wen sie nach Adam Gase als Head Coach bekommen und als General Manager. Und weil ich glaube nicht, dass sie mit Sam Darnold noch glücklich werden. Also, weil sie auch einfach den Head Coach haben und da kannst du mir erzählen, was du willst. Wenn Sam Darnold jetzt nächste Saison nicht klickt, dann egal. Adam Gase, wenn der auch nicht klickt, dann sind beide eigentlich verbrannt. Und dann wird Gase irgendwo wieder Quarterback-Coach oder so und Sam Darnold wird Backup für was weiß ich wen. Und es ist die Frage, wer dann da Head Coach wird. Das kann sich natürlich genau einfach schnell ändern. Das kann, aber ich weiß nicht. Ich sehe es bei den Jets nicht. Ja, es ist, keine Ahnung, wie beim Fußball mit Schalke. Ja, also tut mir leid für die Jungs von der Ranking Germany, aber sorry, es ist irgendwie ähnlich wie bei uns auch. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass wir wirklich einen guten Headcoach haben. Nach einem Jahr habe ich das Gefühl, ich meine, ich fahre den Hype-Train ja sowieso, aber es ist, die Schalke haben auch, den kommt nach 2 Jahren oder spätestens nach 2 Jahren wieder ein neuer Trainer und geil, das geht geil los und ja, am Ende weißt du, es ist wie jetzt, kriegen nur auf den Sack und so ist es bei den Jets doch auch. Ja, machen wir uns nichts vor. Deswegen, so, das ist, ich glaube halt auch das, was Tobi schon gesagt hat, dass bei den Jets schon noch ein paar Quarterbacks vermutlich und ein paar Headcoaches durchgehen, bevor die wieder erfolgreich werden. Micho, was glaubst du denn von den Jets?
Da stimme ich euch tatsächlich insofern überein, als dass ich sage, die kommende Saison wird darüber entscheiden, wie die Jets als Franchise für die nächste Dekade aufgestellt sein werden. Das hängt zum einen ab von Sam Darnold, von dem ich als Quarterback grundsätzlich viel halte. Der hat die Anlagen, der hat das Potenzial. Er hat mit Adam Gase in seiner Situation nicht den richtigen Coach, das muss man sagen. Ich habe es ja schon mal erklärt, ich bin jetzt nicht der große Adam Gase-Fan an und für sich. Ich halte ihn nicht für den schlechtesten Coach. Ich glaube, dass er durchaus als Coordinator vor allen Dingen was drauf hat. Als Head Coach hat er klare menschliche Schwächen und er hat auch einige andere Probleme. Und ich glaube auch nicht, dass er bei der Gangrene Germany auf Dauer glücklich wird. Jetzt haben sie Joe Flacco geholt, was auch vernünftig war, weil Sam Darnold immer wieder mit irgendwelchen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Aber Joe Flacco ist halt ganz klar, der hat sich nie als Mentor gefallen für irgendwelche Rookie-Quarterbacks. So, es hängt also alles im Grunde genommen von der Entwicklung von Sam Darnold ab, beziehungsweise wird Adam Gase Sam Darnold verbrennen oder nicht.
Aber da muss ich, also das verstehe ich nicht. Du holst als Backup Joe Flacco, obwohl Cam Newton noch da ist?
Ja, also da gibt Cam Newton, da weiß man, das ist halt auch diese Corona-Geschichte, da weiß man auch nicht wirklich, was man gesundheitlich hat. Und zum anderen ist Joe Flacco, glaube ich, einfacher als Backup zu halten hinter einem jungen Quarterback als ein Cam Newton. Das ist eine Unruhe, die du nicht haben willst. Und auch einen Cam Newton willst du wahrscheinlich nicht als Franchise-Quarterback mehr für die nächsten 5, 6, 7 Jahre installieren. So, die Jets hatten jetzt...
Das ist ein Argument.
Die Jets hatten jetzt einen relativ guten Draft. Es gibt jetzt die Waffen für Sam Darnold. Sam Darnold muss den nächsten Schritt machen. Oder er muss zumindest zeigen, oder er darf zumindest nicht zu sehr verbrannt werden. Nehmen wir mal an, von wegen Adam Gase, was ja nicht unrealistisch ist, verbrennt Sam Darnold, dann wird es eine mittelmäßige Saison. Dann müssen die Jets, dann hängt es davon ab, werden die Jets sich noch eine Saison mit Adam Gase geben oder nicht? Oder werden sie einen Neuaufbau wagen? Da werden sie wahrscheinlich noch mal 2, 3 Jahre verlieren. Und da hängen sie dann deutlich hinten dran. Ich sehe sie dann tatsächlich, und das ist relativ witzig, ich sehe sie dann tatsächlich knapp vor den Patriots, weil ich die Patriots auf Dauer ohne Bill Belichick dahinter sehe. Vorausgesetzt, wenn Sam Darnold es nicht packt. Also ich glaube, dass sie dann wirklich die Nummer 3 sind. Schafft Sam Darnold den Durchbruch? Also macht er wirklich den entscheidenden Schritt? Dann glaube ich tatsächlich, dass die Jets auf dem Weg sein werden, in den nächsten 4 bis 5 Jahren mehrfach um die Playoffs mitzuspielen. Also tatsächlich oben um den Division-Title mitzuspielen. Das hängt alles von Sam Darnold ab. Aber auch danach glaube ich dann, dass danach wieder der Einbruch kommen wird. Ich glaube, dass der Roster von der Struktur her und wie er aufgebaut ist, nicht länger als 4 bis 5 Jahre in der Lage ist, was in der NFL ja sowieso eine relativ lange Zeit ist, an der Division-Spitze mitzuspielen, dass dann ein neuer Aufbau erfolgen muss, was dann mit einem Sam Darnold, der es geschafft hat, Franchise-Quarterback zu sein, eher schwierig wird. Und deswegen sehe ich sie auch dann trotz allem in 10 Jahren, vielleicht knapp vor den Patriots, aber halt trotzdem nur knapp. Also auch da bei mir auf Platz 3 in der Division. So. Da wir die Jets jetzt haben, mache ich dann einfach mal mit den Bills weiter.
Ja, sehr gerne.
Ja, und die Bills sind halt ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ich habe sie ja schon auf 1 oder 2 gesetzt, das hat man jetzt schon gehört. Da stimme ich auch Tobi mit überein, dass sie da oben mitspielen werden. Es hängt alles von Josh Allen ab, heißt es immer. Und das sehe ich ein bisschen anders. Die Bills haben tatsächlich einen ganz hervorragenden Roster, der jetzt nur punktuell noch verstärkt werden muss. Sie haben eine gute Defense, sie haben jetzt zusätzlich Waffen an die Hand gegeben und ich sage dazu, ich bin kein Josh Allen-Fan. Ken Allen, ne, der gute Mann, der eine Streuung hat bis weiß Gott was, immer noch. Und für mich reicht das auch einfach nicht, wenn er den nächsten Schritt machen würde, wäre das noch immer nicht gut genug. Aber das scheinen die Bills realisiert zu haben. Und sie haben sich tatsächlich im Draft, meiner Meinung nach, einen der Steals im Draft geleistet, indem sie Jack Fromm tatsächlich geholt haben. Ein Quarterback, der natürlich komplett anders ist als Josh Allen. Der aber vom Potenzial her sehr weit ist und mit den Waffen, die Bills jetzt erstmal Josh Allen an die Seite gestellt haben, ein richtig gutes Spiel aufziehen kann. Also Jake Fromm wird mit Sicherheit von den Umständen abhängen, in die er kommt. Josh Allen ist abhängig davon, dass er den nächsten Schritt macht. Von Jake Fromm wird man jetzt keinen riesigen Leistungssprung mehr erwarten können. Ja, natürlich wird er sich verbessern, wie jeder Rookie, ja, aber es wird nicht mehr der riesige Leistungssprung sein, weil Jake Fromm weiß man, was man bekommt. Und mit dem Team, was um Jake Fromm quasi dann herumgebaut wäre, wenn es Josh Allen nicht schafft, wirklich den gewaltigen Sprung zu machen, haben die Bills tatsächlich ein Team, auch von der Rosterstruktur hinab, das über einen längeren Zeitraum um die Playoffs und oben mitspielen kann. Ob es für den ganz großen Wurf immer reicht, ist immer die Frage. Aber wie gesagt, das Erstaunliche ist da wirklich, dass ich sage, das haben die Bills gut gemacht. Es ist ein Do-or-Die-Jahr für Josh Allen. Ich glaube nicht an Josh Allen. Sie haben aber direkt das nächste Prospect in der Hinterhand. Und das ist ja diese Geschichte, die wir auch mit Adrian besprochen haben, die Rico immer so schön sagt. Du machst so lange, holst du dir einen Quarterback, bis du deinen Franchise-Quarterback gefunden hast und guckst halt, dass du die Umstände, die du für den Quarterback halt ansonsten hast, für den Rookie-Quarterback, so lange, bis sich einer entwickelt, dass du die optimal hältst. Und das haben die Jets jetzt diese Saison, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Und wenn sie auch die Bills, Entschuldigung, ja, die Bills sehr gut gemacht. Und wenn sie dementsprechend wird das eigentlich so, natürlich mal davon abgesehen, es sei denn, sie haben so ein absolutes Draft-Bust hier, wo sie quasi keinen Spieler haben, der den Roster schafft oder sonst was, wird sie das auf Jahre hinaus relativ weit hochkatapultieren. Aber ich gucke dann auch gerne in die Historie und weiß, ich brauche keine Angst zu haben, dass die Bills einen Super Bowl gewinnen werden.
Schade, aber. Wow, ja. Auch eine crazy Geschichte eigentlich, immer wieder, ne?
Ja.
Wenn man drüber nachdenkt. Die Bills. Also ich bin jetzt schon pro Josh Allen, weil ich habe ihn in einer meiner Dynasty Leagues jetzt gedraftet, die neu sind. Einfach, weil ich glaube, dass er als Werfer besser werden kann. Und ich hoffe für ihn, dass er viel trainiert hat im Sommer. Sonst wird es natürlich schwierig. Also, er hat jetzt die Waffen. Ich meine, die Bills haben mit Gabriel Davis und Zaire Hodgson oder Hodgins 2 Wide Receiver gedraftet. Sie haben Zach Moss gedraftet, den wir ja auch mehr oder weniger hoch bei uns mal gesehen hatten. Den haben sie in der 3. Runde gedraftet. Und natürlich haben sie Jake Fromm gedraftet. Es ist total verrückt. Also da hat ja eigentlich, glaube ich, keiner mit gerechnet, weil es so unterschiedliche Systeme sind, die du eigentlich mit Jake Fromm und die du mit Josh Allen spielst. Und da bin ich wirklich gespannt. Also Jake Fromm ist wirklich, du probierst es mal und es ist ja krass, wie tief er im Endeffekt gefallen ist. Aber es zeigt auch einfach, wie limitiert er gehalten wird in der NFL.
Ganz kurz, ja. Vierte Runde für alle, die es nicht mehr wissen.
Was?
Vierte Runde war das.
Fünfte.
Fünfte, ja.
167.
Ja.
Ja. Also schon krass, wenn man überlegt, dass er zwischenzeitlich ein First-Round-Pick war. Also oder zumindest an der Grenze von der ersten zur zweiten Runde. Und jetzt wurde er in Runde 5 gedraftet. Es ist schon... Ja, ich weiß es nicht. Also Jake Fromm ist... Ja, er hat sein Spiel und er... Ich weiß auch nicht, also für mich wären die Patriots vielleicht auch einfach ein Team gewesen, wo er besser hingepasst hätte. Rein von der Logik her, weil Kurzpassspiel und so, das beherrscht er. Hat nicht den größten Arm, den hat Brady aber auch nie gehabt. Und das hätte gepasst. Und jetzt kommt er ins System, wo er wahrscheinlich gegen den Quarterback spielt, der den dicksten Arm der NFL hat. Also ich meine, gut, Pat Mahomes hat auch einen gigantischen Arm. Der hat aber noch einen genauen Arm. Und ich glaube, wenn du einen Weitwurf-Wettbewerb machen würdest, da wäre vermutlich Josh Allen noch so ein bisschen, ich würde mein Geld auf Josh Allen wetten im Vergleich zu Pat Mahomes, aber holy moly. Ich würde, wenn die beide noch ein Ziel treffen müssten, dann würde ich mein Geld wieder auf Pat Mahomes setzen. Und damit steht und fällt viel. Aber nicht alles, weil die Defense ist einfach die Bills haben für mich eine Top 5 Defense. Und sie haben noch AJ Epinesa dieses Jahr gedraftet in Runde 2. Den nicht wenige, mich eingeschlossen, in Runde 1 als First Round Talent hatten. Den haben die an 54 noch bekommen. Ja, also diese Defenses, wow, I like this shit. Ja, also, ich meine, wenn man sich, das war auch so, ich habe, wie gesagt, Josh Allen gedraftet bei mir mal in der Dynasty League. Und dann habe ich überlegt, der spielt gegen die Patriots, der spielt gegen die Dolphins und der spielt auch gegen die Jets. Okay, Jets sind die Jets, aber der spielt zum Glück nicht gegen die Bills. Aber die Bills haben eine Monster-Defense. Die Patriots haben eine Monster-Defense und wir können auch eine Monster-Defense haben. Theoretisch hast du 3 Top-10-Defense in der AFC East. Rein theoretisch. Vom Potenzial definitiv. Das ist wow. Puh. Und ja, tatsächlich mag ich, was die, um jetzt generell auf die Bills nochmal zurückzukommen, ich mag, was die Bills mit Brandon Beeney, dem General Manager, und Sean McDermott, dem Head Coach, einfach zusammengebastelt haben. Das hat Hand und Fuß. Es ist souverän zusammengebaut. Man baut solide auf. Man macht keine vielen verrückten Moves, außer man tradet 1000 hoch für Stephon Diggs. Aber auch das, es ist Stephon Diggs, ne? Einer der besten Wide Receiver der NFL. Und du brauchst, was brauchst du denn? Wir gucken uns den Draft an, der Bills, und denken uns, ja, die haben sich punktuell genau verstärkt, wie sie es brauchten. Und sie haben dazu Stephon Diggs. So, ich meine, wow. Also, puh. Wenn der vernünftige Plan und wenn Josh Allen wirklich durchstartet, ich glaube nicht, dass Jake Fromm nicht seine Tom Brady-Karriere ist jetzt übertrieben, aber ich glaube nicht, dass er wirklich eine riesen Starter-Karriere hinlegen wird. Ich glaube eher wirklich, dass Josh Allen den nächsten Schritt gehen kann und auch wird. Ist die Frage, wie weit, ja, und ich traue den Bills mit dieser Defense einiges zu. Und das kann auch, wenn sie die Leute beisammenhalten, gute Verträge mit den Leuten aushandeln und weiter gut basteln, dann kann das in den nächsten 10 Jahren definitiv die beste Franchise der AFC East werden. Wenn nicht wir noch da sind. Und da komme ich dann, gehe ich jetzt rüber zu den, zu uns, zu den Dolphins. Ja, was soll man großartig sagen? Ne? Also es ist halt viel Tanking for Tour war ja das Motto von Aguero. Und ich meine, es ist halt ein harter Rebuild gewesen. Tanking war es für mich ja nie. Aber wir haben da jetzt wirklich ein Raster stehen, wo ich sage, damit sind wir competitive. Und das hat Adrian ja auch gesagt. Man hatte am Ende der letzten Saison das Gefühl, das war ja kein Team, was zu 5 Siegen gestolpert ist, sondern das war ein Team, was kompetitiv war. Wir hatten trotzdem keine funktionale O-Line. Wenn man sich die Spiele anguckt, das ist immer noch ein Horror. Wir hatten keinen Pass-Rush, ja. Ich meine, selbst das Spiel gegen die Eagles, ja. Ich meine, ich reite darauf rum, weil ich einfach da war, weil du hast es, wenn du ein Spiel siehst, wenn GFL ist, geht hin, guckt euch das an, das ist zwar ein anderes Niveau, aber auch da merkt man, wenn ein Quarterback Aschbach viel Zeit hat. Und ich saß da und dachte mir so, okay, das ist nicht normal, dass so viel Zeit vergeht und es gibt einfach keinen Spieler, der bei Wentz mal zumindest anklopft. Und das haben wir, also dieses Jahr haben wir uns da verbessert. Wir haben viele Spieler geholt, zum Teil vielleicht auch zu teuer bezahlt. Ich meine, das sagen wir jede Woche, dass wir zum Teil die Spieler zu teuer bezahlt haben, aber auch okay. Die sind trotzdem stark frontloaded, die Verträge. Also genau so, wie wir es eigentlich brauchen, weil wenn die keine Leistung bringen, dann sind relativ viele Spieler relativ schnell weg. Und das hat man auch gesehen. Ich meine, McDonald war es letztes Jahr alle so, was? Wir haben McDonald gecuttet. Was macht der Bursche jetzt? Weiß ich nicht. Tobi, weißt du das?
Tüten kleben.
Was?
Tüten kleben. Also soweit ich weiß, hat TJ McDonald keinen neuen Vertrag bei irgendeiner Franchise unterschrieben.
So, und das ist ja schon, wo du denkst, okay, wie konnten wir den cutten? War so, ich meine, war ja auch bei uns so, was? Und ja, jetzt, der kräht kein Hahn mehr nach. Und genauso so ist es mit allen Spielern, sie sind ersetzbar und natürlich, es fällt viel mit dem Namen Tua Tagovailoa und wenn der durchstartet, dann haben wir auf jeden Fall viel einfacheres Spiel, weil dann haben wir einen Franchise-Quarterback. Und ich meine, die Leute sind verrückt, wie sie diese Tour-Jerseys kaufen als Platz 1 und 2 der meistverkauften Jerseys der NFL, ohne dass der Junge jemals ein NFL-Spiel gemacht hat. Es ist einfach unglaublich. Der Hype ist riesig. Ich glaube, dass er dem Hype momentan gerecht wird. Ich glaube nicht, dass er sich davon verrückt machen lässt. Ich sehe auch nicht, dass der Druck deswegen episch groß ist. Ich finde es fein. Ich glaube, alle wissen vernünftig, mit dieser Situation umzugehen. Und ich glaube auch, dass bei Tua, dass wir da einen Vorteil haben. Und zwar ist der Druck geringer als bei jedem anderen Franchise-Quarterback, beziehungsweise gedrafteten Quarterback. Weil warum? Ich meine, selbst wenn Tua jetzt, sag ich mal, er kommt rein und er spielt einfach eine halbe Saison wirklich nicht gut. Es wird kaum einer schreien, raus damit, weil viel zu Leute gesagt haben, dass sie ihn unbedingt haben wollen. Und die Leute ihr Gesicht jetzt noch nicht verlieren wollen. Deswegen wird Tua ein bisschen mehr Entspanntheit haben können als viele andere. Also so gehe ich zumindest von der Denkweise her an die Situation ran. Ich glaube, dass unsere O-Line nächstes Jahr nochmal mehr Updates bekommen wird durch den Draft und vielleicht auch durch die Free Agency. Da weiß ich einfach nicht, was da noch kommt. Ich meine, wir sind sehr, sehr weit weg. Wir reden jetzt, die Saison ist ja noch nicht mal mehr gespielt. Ja, und ich glaube einfach, dass die Defense, jetzt muss Brian Flores zeigen, was er mit der Defense basteln kann. Nachdem er uns letzte Saison überrascht hat mit manchen Spielern, die da gekommen sind und Nick Needham, die Entwicklung, die der gemacht hat. Jetzt muss Brian Flores auch zeigen, dass er das System bauen kann und dass er eine Top 10 oder Top 15 Defense bauen kann, die nächste Saison dann eine Top 10 Defense werden müsste. Und dann sehe ich uns auch auf Augenhöhe mit den Bills und dann sind wir halt zwei Teams, die den Chiefs auf jeden Fall auf Augenhöhe begegnen. Und auch den Ravens. Ja, so sehe ich das zumindest. Also ich glaube, die AFC East ist über die nächsten Jahre hinweg auch wieder, wie sie die letzten 20 Jahre auch eine Franchise, eine Division war, die relativ häufig den Super Bowl gewonnen hat. Ja, vielleicht lag es an einer Franchise. Aber man muss sagen, die Leute haben immer gesagt, die AFC East ist die schlechteste Division. Ja, nee, wir waren immer die stärkste Division. Wir haben in der Zeit mit die meisten Super Bowls gewonnen, auch wenn es nur eine Franchise war. So what? I don't care. Get over it. Aber ja, das ist meine Einschätzung dann zu den Bills gewesen und auch unsere Einschätzung.
Ja, so. Die Dolphins fehlen mir ja noch. Es ist fast ein bisschen langweilig, weil über die Dolphins reden wir natürlich jede Woche. Jeder kennt unsere Meinungen, aber Es ist deswegen, es ging ja um die 10-Jahres-Prognose, wie ich das sehe, und auch da gebe ich recht, es hängt natürlich viel mit dem Namen von Tua zusammen. Tatsache ist, dass ich uns eigentlich in den nächsten 2 Jahren noch nicht irgendwo tatsächlich in den Playoffs sehe. 2 bis 3 Jahre muss man uns, glaube ich, tatsächlich noch geben. Wir haben halt mit einem harten Rebuild halt eben angeschafft und vieles hängt davon ab, wie jetzt dieser vor allem und der nächste Draft, wie die beiden Sachen einschlagen. Wir haben lang schon drüber diskutiert, wer welche Meinung zu welchem zum Draft hat, zu welchem Pick und so weiter. Aber Fakt ist, dieses und nächstes Jahr, das soll eigentlich die Basis bilden. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist halt, dass wir offensichtlich zumindest erstmal über die Defense aufbauen wollen. Oder fangen wir noch anders an, weil Rico hat ja von letztem Jahr gesprochen. Ich finde auch, dass die 5 Siege zum Teil ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Augenwischerei war, aber es war zum Teil ein bisschen überbewertet, weil zum Beispiel Fitzpatrick deutlich über seinem Niveau oder seiner Konstanz gespielt hat. Aber das ist alles kurzfristig, das ist alles Vergangenheit. Ich sehe uns in den nächsten 3 Jahren halt eben noch nicht in den Playoffs. Dann, wenn alles passt, sind wir dann auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Das heißt von wegen, dann haben wir auch von der Rosterstruktur, wenn also dieser Draft und der nächste Draft sitzen, dann sind wir auf jeden Fall in 10 Jahren definitiv immer noch ein Contender. Wir werden uns definitiv auch, werden auch immer um den Division-Titel mitspielen. Gar keine Frage. Das heißt, da sind wir dabei. Die Frage ist, was ist ja viel spannender, was passiert, wenn das eben nicht der Fall ist? Was ist, wenn die Drafts nicht einschlagen? Was ist, wenn Tua nicht einschlägt? Und dann ist die Frage, wie mutig sind wir? Weil, wenn wir das frühzeitig erkennen, wenn wir jetzt zum Beispiel, Adrian hat es letzte Woche gesagt, im Grunde genommen musst du alles, was du an Bewertung mitnehmen kannst von Tua, so schnell wie möglich machen, um halt eben im Fall der Fälle, weil Tua auch sportliche Fragezeichen hat, eben auch reagieren zu können und dir den nächsten potenziellen Franchise-Quarterback ins Haus zu holen. Wir haben die Zeit. Und der Rest ist drumherum, ist drumherum gebaut. Wir haben eine Defense, eine solide Defense, aber wovor ich halt warne, ist, allein auf die Defense zu setzen. Das ging bei den Patriots eine ganze Zeit lang gut, eben auch, weil sie aber auch eine Offense hatten, die in der Lage war, zumindest mitzuhalten, zu punkten. Das brauchst du in der modernen NFL aber. Also mit einer guten Defense wirst du gegen die Chiefs nicht bestehen können. Die Defense haben grundsätzlich höhere Schwankungen, haben auch Schwierigkeiten, Niveau zu halten. Das heißt, ein Dynasty über eine Defense aufzubauen, ist, glaube ich, heutzutage irgendwo nicht mehr möglich. Und deswegen wird abhängig davon sein, wie unsere Offense auf Dauer passiert und oder wie unsere Offense sich auf Dauer entwickelt. Die Möglichkeiten und das Potenzial sehe ich. Und wenn es nicht funktioniert in den nächsten 2 bis 3 Jahren, dass wir mutig genug sind, das System umzukrempeln, nochmal einen harten Rebuild zu machen, so hart das für uns auch wird, weil wir dann fast 10 Jahre lang quasi darben. Aber da gibt es andere Teams, denen geht es, glaube ich, noch schlechter. Und da vielleicht aus den Fehlern lernen und dann wieder neu ansetzen, da haben wir die Möglichkeit. Allein von der Rosterstruktur her, weil wir da noch einige behalten können. Und deswegen sehe ich uns, egal wie die beiden Drafts sind, in 10 Jahren auf jeden Fall um die beiden Plätze, um den Division-Titel mitspielen, um die beiden vorderen Plätze und damit auch um die Playoffs. Ob wir den Super Bowl gewinnen können? Ich glaube, wenn jetzt dieser und der nächste Draft nicht wirklich so extrem sitzen, wie ich meine, dann glaube ich, haben wir in den nächsten 10 Jahren keine Chance auf den Super Bowl. Ja, okay. Das ist das Hauptproblem. Aber trotz allem sehe ich uns auf jeden Fall vorne dabei.
Ja. Also ich bin wirklich gespannt, ob es in der Liga immer weiter Richtung Offense gehen wird. Also weil ich meine, ein Rekordjahr jagt ja momentan offensemäßig das nächste. Und ja, also es ist schon, ich finde es manchmal ein bisschen zu extrem, muss ich ehrlich sagen.
Ich mir denke, ja. Gut finde ich das nicht. Ich bin ja ein absoluter, wie gesagt, Football-Romantiker. Ich, ne? Ich stehe auf Defense und auf Fullback-Laufspiel, also Army gegen Navy, gerne, hallo.
Ja. Nee, das wollte ich ja damit auch, also damit, das wollte ich da auch gar nicht damit ausdrücken. Ich wollte eigentlich auch nur in die Richtung gehen, dass ich stelle mir die Frage, ob es wirklich immer weiter Richtung Offense gehen wird oder ob halt irgendwann nochmal wieder gesagt wird, Leute, wisst ihr was? Also demnächst können wir dann halt auch irgendwie Waldwurf-Wettbewerbe veranstalten und hoffentlich fängt vorne wer den Ball, weil verteidigen kann da sowieso keiner mehr. Ich meine, da sind wir nicht, also nicht, dass ich jetzt es, aber manchmal würde ich mir schon so ein bisschen mehr Liebe für die Defense wünschen. Und ansonsten, ja, also, muss man mal sehen, wie gut es im Endeffekt ausgeht für uns, je nachdem, wie wir weiter aufbauen. Aber gerade, ich denke, nächstes Jahr werden wir unheimlich viel in die Offense nochmal investieren, weil wir eben dieses Jahr viel in der Offseason und auch im Draft in die Defense, zumindest Quarterback haben wir jetzt, haben wir auch viel drüber geredet, haben wir viel investiert. Aber ich glaube auch, dass wir in die Defense nächste Saison vielleicht nochmal ein bisschen mehr investieren werden und dann in der Offense aber stärker, weil Wide Receiver zum Beispiel gerade im Draft. Und dann gucken wir einfach mal. Und O-Line wird nächstes Jahr auch noch ein Thema sein. Ich denke, das werden die beiden großen, je nachdem, wie dieses Jahr verläuft, natürlich. Aber das wird neben Edge Defender und Safety vielleicht das große Thema werden. So sehe ich das. Und ja, dafür, dass wir nicht wussten, worüber wir reden wollen, haben wir wieder gut geschafft. Ich bin stolz auf euch.
Ja, ich hab vorhin noch überlegt, von wegen, da machen wir diesmal halt nur eine Stunde. Wird ja auch Zeit, dass wir unsere Zuhörer mal an kürzere Folgen gewöhnen.
Nein.
Natürlich nicht.
Kürzere Folgen.
Kommen die gar nicht mit klar.
Ich wollte gerade sagen, das, dann gucken die und dann kriegen wir vielleicht doch noch eine Beschwerde. Aber wir können zumindest, also gut, da würde ich sagen, aber dass wir nächste Woche, dann machen wir jetzt schon mal was, dass wir nächste Woche auf jeden Fall so ein bisschen darüber reden, was wir jetzt noch in der Offseason, weil ich meine, wir haben noch ein paar Monate Offseason, das heißt, wir haben noch ein paar Monate, 3 Monate, glaube ich, um wirklich mal zu gucken, auf kreative Dinge zu tun und dann noch ein paar Sachen, die wir vielleicht mit euch vorhaben, zusammen, nicht zusammen.
Das aus einer Podcast, da nennt man das Hausmeistergeschichten. Man macht dann so die Hausmeistergeschichten mal. So okay. Eine Hausmeisterfolge.
Dann machen wir nächste Woche eine Hausmeisterfolge. Dann nehmen wir euch so ein bisschen mit in die Zukunft des Dolphins Drives, weil die wird es ja geben, also zumindest ja, die nächste Woche auf jeden Fall. Und sagen euch einfach mal, was wir uns vorstellen, was wir vorhaben, was wir uns wünschen, was wir wollen, was wir können. Und ja, ich hoffe, ihr habt einigermaßen verstanden, was ich sagen wollte. Und wenn, ja. wenn nicht, dann werdet ihr es nächste Woche erfahren. Oh mein Gott, Cliffhanger des Todes.
Um Gottes Willen.
Ja, genau.
Wir haben euch verstanden.
Okay, wunderbar. Super, Michael. Es freut mich, dass ihr mich verstanden habt.
Uns auch.
Oh, herrlich. So. Gibt es denn noch etwas, worüber ihr diese Woche sprechen möchtet oder sprechen müsst, weil ihr es loswerden wollt?
Ehrlich, nein.
Wow.
Überhaupt
Tobi, du denn?
Nein.
Nein? Gibt's ja nicht. Also, diese Folge wurde gesponsert von Graf Zahl, Tobias.
Ja, und der Paderborner Tourismusbehörde.
Also, ihr hört, wenn ihr mal Urlaub machen wollt, dann macht das im schönen Paderborn.
Da bloß nicht.
Das leckere Paderborner.
Ja. Oh ja, oh ja.
Das macht euch vielleicht auch blind. Also das ist nochmal eine Werbung für Optiker. Gut, bevor ich jetzt hier nochmal einen großen Werbeblock auspacke, es war mir wieder eine Ehre, mit euch diesen Dolphins Drive bestreiten zu dürfen. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Einfach auch mal ein bisschen locker wegzuquatschen über verrückteste Dinge, die ich nie gedacht hätte, dass wir mal in einem Dolphins Drive über Ansgar Brinkmann sprechen werden. Aber Wunder gibt es immer wieder. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Danke dafür und stay tuned and fins up.